Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen guten Tag zusammen. Da sind wir wieder. Pünktlich zum Saisonendsport ist es quasi wie jedes Jahr im Mai. Ein Highlight jagt das nächste. Doch bevor wir da weiter darauf eingehen, freut es mich, dass Sören heute zur Abwechslung auch mal wieder Zeit für Fabio und mich gefunden hat, nach seinem Kurztrip in der letzten Woche.
Ja, hallo ihr beiden. Schön wieder eure Stimmen zu hören und ich bin bereit, heute mit euch zu reden.
Fabi, dich treffen wir wahrscheinlich in deiner Herberge in Meerbusch an oder bist du auch mal verreist oder unterwegs?
In meinem Gartenzelt in Meerbusch, ja genau, sozusagen.
Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, Sören, es ist dir wahrscheinlich schon zu Ohren gekommen. Fabio und ich haben uns am Wochenende mal das ein oder andere Kaltgetränk gegönnt, denn die letzte Podcast-Folge ist durchweg auf positives Feedback gestoßen.
Also da muss ich jetzt gleich mal direkt am Anfang schwer eingreifen, um vielleicht mal da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ich habe ein Ticket von zu Hause bekommen von meiner wundervollen, liebevollen Ehefrau, die zu mir meinte, geh heute Abend mit Tobi essen, genieß die Altstadt. Und ich war pünktlich um 9 war ich wieder zu Hause.
Wie es sich gehört für ältere Leute, wenn es dunkel wird, muss man zu Hause sein, ne?
Ja, aber immerhin 2 Bier hatten wir in der Zeit von 6:30 bis 9. Wir waren anständig, so muss man sagen.
Wir haben uns zurückgehalten und wir sind ja in dem Abend dann auch noch, ich glaube, ich war zur zweiten Halbzeit zu Hause. Du warst wahrscheinlich ein bisschen früher zu Hause, Fabi. Wir sind ja dann noch...
Ich glaube eher, dass du mich nach Hause geschickt hast und dann weiter durch die Altstadt gezogen bist. Das glaube ich nämlich eher.
Ja, man munkelt da sowas, ne? Nein, würde ich nicht machen. Ich hätte dich gerne mit dabei gehabt sonst. Ja, Jungs, kleine Premiere. Wir haben die große Ehre. Wir können gratulieren dem Aufsteiger aus der zweiten Liga. Der FC Schalke 04 ist zurück in der ersten Liga. Da hören wir uns mal eine kleine Tonspur an, die ich euch mitgebracht habe.
Ist Salazar ganz frei? Salazar, Tor!
Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr euch das Spiel auch noch angeschaut habt am Samstagabend, aber das hatte was ganz Besonderes, dieses Prickeln. Ich weiß nicht, vorm Fernseher, man hat sich wirklich mit ins Stadion gezogen gefühlt. Diese Arena, diese Fans, hinterher die Bilder. Also es war Freude pur, Ekstase pur, der Königsblauen. Also es hat mich wirklich mehr als überwältigt gefreut, dass Schalke es da geschafft hat nach einem 2:0 Rückschlag gegen St. Pauli, jetzt erster Aufsteiger. Und ich denke, einige Vereine in der ersten Liga freuen sich da auch schon in der kommenden Saison auf das ein oder andere Derby, Sören, oder auf die ein oder andere Highlights in München zum Beispiel.
Ja, absolut. Erstmal Glückwunsch nach Gelsenkirchen. Aber klar, aufgestiegen, aber es bleibt natürlich dabei, das ist nur die Nummer 3 des Ruhrgebiets. Aber besonders freut es mich für Dimitrios Gramotzis, der den Vertrag dadurch ja verlängert hat. Tobi, du weißt es ja auch, ist ja beheimatet in unserer alten Heimat, also ein Felberter, der ja ohne großen Anteil jetzt daran hatte, nochmal den Vertrag verlängert hat. Also Glückwunsch, Dimi, hast alles richtig gemacht.
Ach, der hat sich jetzt nochmal um ein weiteres Jahr verlängert, oder?
Richtig, bei Aufstieg und deutlicher Gehaltserhöhung, also ich glaube, es läuft auf jeden Fall.
Ja, Fabi, da hat wohl jemand bei den Transferverhandlungen beziehungsweise bei der Aushandlung des Vertrages alles richtig gemacht.
Ja, ich glaube, ich würde viel früher anfangen, weil er definitiv auch seinen Teil dazu beiträgt, dass Schalke diese Saison aufgestiegen ist. Klar, in der Situation, wo er gehen musste, waren sie, glaube ich, 6 Punkte hinter dem Relegationsplatz, glaube ich. Trotzdem trägt er seinen Anteil. Ich glaube, es war nicht einfach, diese Saison die Mannschaft so zu übernehmen. War ja ein komplett neuer Kader, fast mit 16 Neuzugängen. Abgängen und Neuzugängen in Summe, also eine komplett neue Mannschaft. Ja, und ich habe es immer wieder gesagt, es tut weh, wenn eine Mannschaft wie Schalke runtergeht. Freut mich natürlich auch riesig, dass sie wieder hochkommen in die erste Liga. Es sind eben auch Spiele, die dann wirklich Spaß machen zu gucken. Trotzdem würde mich viel mehr interessieren, wie der Schalke 04 dich nur so emotional berühren kann. an einem Samstagabend.
Ja, es war.
Ich meine, wir waren ja zuvor essen. Eigentlich müsstest du ja da schon tiefgründig emotional von mir gefesselt worden sein, aber der Schalke 04 hat das anscheinend dann nochmal toppen können.
Also ich bin reingekommen, da stand Simon Terodde gerade zum Elfmeter bereit und schoss da den Anschluss. Und diese Wucht, diese Power, die diese Arena da entfaltet hat, du hast wirklich gespürt, es ist das Tor gefallen und du wusstest, jetzt geht's los, die Fans, die Stimmung, also die Zuschauer, es war der absolute Oberhammer. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so viele glückliche Menschen gesehen auf so einer großen Fläche, Platzsturm, und es war, ja, lagen sich alle Männer lagen sich weinend in den Armen. Es war herrlich. Also in der heutigen Zeit dann noch solche Jubelbilder zu sehen, ich denke, ja, mir fehlen da immer noch ein bisschen die Worte. Also ich freue mich auch für meine ganzen Bekannten, sind einige Schalker drunter. Also freut mich echt, dass die wieder zurück in der ersten Liga sind.
Ja, man muss ja dazu sagen, gerade für die Bayern-Fans, die kennen das ja nicht so. Wenn sie eine Meisterfeier haben, dann sorgt ja der Stadionsprecher dafür, dass alle noch im Stadion bleiben. Also von daher kann ich das schon sehr, sehr gut verstehen, dass du da sehr emotional dabei bist.
Das ist schon ziemlich frech von jemandem, der einem Verein die Treue geschworen hat, der Verein der Fans hat, die das Bier lieber in Form von Becherwürfen verschütten, als zu trinken, wenn sie feiern. Ganz frech, ganz frech.
Aber die letzten Spiele haben ja gezeigt, wir haben aus dem Fehler gelernt und das ein oder andere Fiegebier landete am Wochenende im Körper.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich sehe schon, die ersten Sticheleien gehen schon los. Ich denke, es ist, darauf können wir aufbauen jetzt die nächsten guten Stunden. Und
Ich würde auch gerne noch wenn du so emotional gepackt bist von Schalke 04, Sören immer noch nicht verstanden hat, dass er als Bochumer eigentlich auch dem FC Bayern wohlgesonnen sein müsste, weil uns ja eine tiefgründige Fanfreundschaft verbindet, möchte ich nur an dem Punkt einmal auch meinem Heimatverein nochmal gratulieren. Der hat nämlich am Sonntag auch den Aufstieg gepackt. Der kleine FCB, nämlich der FC Buchloe, hat das Derby gewonnen am Sonntag und ist somit vorzeitig in die Kreisliga aufgestiegen. So, jetzt bin ich durch.
Okay, dann haben wir das auch soweit durch und dann können wir in der nächsten Folge vielleicht dann mal ein bisschen mehr auf den FC Buchloe eingehen. Gegen welche Gegner kommen dann in der nächsten Saison dann auf die zu? Irgendwas Bekanntes dabei?
Also ich kann nur sagen, jetzt am Sonntag war Derby gegen den FSV Lamadingen, wurde 1:0 gewonnen. Die erwachsene Männer lagen sich in den Armen, haben sich sehr gefreut. Die Bilder, die haben einen emotional gepackt. Die Farben rot-weiß in der Stadt über die ganze Bahnhofstraße verteilt. Sowas habe ich seit ganz langer Zeit nicht mehr gesehen.
Also auch Aufstiegsfeier bis tief in die Morgenstunden, ja?
Für die Montag nicht arbeiten.
Okay, das Thema mit dem Arbeiten am Montag, das ist ja, glaube ich, in Gelsenkirchen dann an dem Tag ja nicht so von Bedeutung gewesen. Ja, Jungs, ist ja einiges passiert. Heute haben sich auch die Ereignisse überschlagen. Ich würde vorschlagen, wir machen heute mal so ein, wie sagt man, ein bisschen Freestyle, einmal kreuz und quer. Wo sollen wir anfangen? Fabi, Sören, ihr dürft heute bestimmen. Ohne jegliche Struktur und Fahrplan. Lasst mal einfach anfangen.
Lasst uns das Schlechte zum Anfang nehmen. Fangen wir mit dem Freitagabendspiel an.
Die nächste Spitze von Fabi, sehr schön, Sören.
Ja, aber da habe ich auch ein bisschen Ironie rausgehört, denn ich glaube, die Fans, die das gesehen haben auf The Zone, konnten zufrieden sein mit dem Spiel. Ich glaube, es waren ein packendes Bundesligaspiel, Top-Atmosphäre, ausverkauftes Ruhrstadion, Freitagabend, Flutlicht, also ein Sieg vom VfL. Und also von daher, ich glaube, da kann keiner meckern.
Ja, VfL kam ja schon wirklich sehr gut ins Spiel, hatte schon nach ein, zwei Minuten ziemlich gute Chancen durch Polter und Holtmann und nach 20 Minuten dann noch schon die Führung durch Sebastian Polter. Am Anfang wurde ja gemutmaßt, dass die Bochumer das Spiel vielleicht dann doch nicht so ernst nehmen, nachdem sie ja letzte Woche schon ausgiebig den Klassenerhalt gefeiert hatten. Aber da konnte man der Mannschaft von Thomas Reißer, glaube ich, jetzt überhaupt keinen Vorwurf machen. Und ja, von Bielefeld unterm Strich kommen dann kurz vor der Pause zum Ausgleich. Etwas glücklich mit der ersten Aktion des Spiels, auch wieder durch Nielsen mit dem Kopfball. Und in der zweiten Halbzeit war das Spiel dann ein bisschen ruhiger. Der VfL Bochum hatte eigentlich trotzdem weitestgehend alles im Griff. Bielefeld nach vorne einfach viel zu harmlos. Und dann bekommst du dann in der 89. Minute durch ein Eigentor noch das 2:1. Bisschen unglücklich, wie eigentlich schon die kompletten letzten Monate bei der Arminia. Ein Punkt wäre da vielleicht hinterher sogar noch Gold wert gewesen. Wer weiß, wie es nächstes Wochenende läuft. Aber unterm Strich ein vollkommen verdienter Sieg des VfL Bochum. Ich denke, Fabi, die Bochumer haben... Können wir ja schon mal ein bisschen vorweggreifen, vielleicht eine Saison auf jeden Fall über ihren Verhältnissen gespielt.
Ja, ich weiß nicht, ob es über den Verhältnissen war in dem Sinne, sondern ich finde einfach, wenn man die Saison, ich glaube, da werden wir ja nach dem 34. Spieltag auch noch mal mehr drauf eingehen, was der VfL Bochum halt diese Saison konstant bringen konnte, war halt eine gewisse Heimstärke oder nicht nur eine gewisse, sondern eine Heimstärke. Die meisten Punkte wurden zu Hause gesammelt. Wie viele waren es auswärts?
Boah, gute Frage. Nicht viele auf jeden Fall.
Nicht viele. Heißt eigentlich, VfL Bochum hat den Klassenerhalt zu Hause gesichert. Jetzt auch wieder ein Spiel. Mehr Spielanteile, mehr Ballbesitz. Trotz alledem war es natürlich dann aus Bielefelder Sicht und so fair muss man dann auch sein, natürlich dann ja wahnsinnig unglücklich, dass dann so spät durch ein Eigentor das Spiel dann letztendlich verloren geht. Klar, das ist ein Punkt, der hätte Gold wert sein können. Wer weiß, wie es diese Woche ausgeht. Aber in Summe natürlich ein verdienter Sieg für VfL Bochum.
Ja, hat es gerade angesprochen, die Bochumer insgesamt 7 Spiele zu Hause gewonnen, 7 Stück. Also
wenn unser VfL Bochum-Fan so schlecht vorbereitet ist, dann schaue ich jetzt mal kurz nach.
Ne, waren 7 Stück.
Auswärtstabelle.
Auswärts? Ich habe gedacht, wir reden von den Heimspielen.
Ja, aber auswärts haben sie nur 14 Punkte.
Ah, okay. Was vielleicht auch noch ganz interessant war, der VfL Bochum im Schnitzjörn. Wie viel Ballbesitz in der Saison pro Spiel?
Ja, jetzt haut er aber hier einen rein. Raus.
Wie schlecht vorbereitet kann man denn so eine Folge
geben? Wir haben es angekündigt, Sir. Das ist die Quittung.
Man muss ja, ihr könnt ruhig auf Statistiken rumreiten. Ich glaube, die sagen auch nicht immer alles. Wir haben relativ wenig Ballbesitz gehabt, viel mit langen Bällen. Aber es ist uninteressant. Auch offensiv sicherlich nicht viele Tore geschossen, aber wichtig ist unterm Strich, dass du die Punkte holst. Und das Statistik.
Wie viele Tore hat denn der VfL Bochum geschossen?
So. Wenig.
Oh, das kann doch heute ganz spannend werden hier. Nein, aber 46%. 46%. Und bei dem Spiel gegen Bielefeld hatten sie sogar 62%. Also deutliche Steigerung bei dem Spiel. Und haben auch gut das Spiel gemacht. Von daher, und die Bielefelder, Fabi, im Schnitt die Mannschaft mit fast 120 Kilometern, die meisten Kilometer in der ganzen Saison abgerissen. Liga führend. Aber... Ja, nur laufen reicht dann alleine auch nicht und vorne hat der Schuh gedrückt, ne?
Ja, ich glaube, wenn es um die Arminia geht, glaube ich, ist es ganz gefährlich, irgendwelche gewagten Thesen aufzustellen, weil ich glaube, man kann der Arminia wirklich wenig vorwerfen in Form von Einsatz, Laufbereitschaft und das ist genau das, was man ja auch immer sagt, wenn es nicht läuft, dann kann man wenigstens laufen und kämpfen. Und das sieht man bei der Arminia definitiv mit 2-3 Ausnahmen dieser Saison. Spontan fällt mir das Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin ein, wo es wirklich ein verdammt schwacher Auftritt war. Gab es noch ein, zwei andere Spiele. Aber das Problem bei der Arminia ist einfach, du bist sowas von dermaßen harmlos und ungefährlich in diesem letzten Drittel und du schießt halt einfach nur 26 Tore und das ist halt in dem Sinne zu wenig für die erste Bundesliga. Und das ist genau das große Problem der Arminia dieses Jahr. gewesen.
Ja, wenn da deine ein, zwei Top-Offensivspieler in Anführungsstrichen mit Okugawa und ich weiß gar nicht, wer es dann noch war, dann mal ein paar schlechte Wochen haben, dann hängst du wirklich da und Bielefeld ist, glaube ich, auch die Mannschaft mit den meisten Unentschieden. Ja, damit kommt man dann nicht wirklich von der Stelle. 9 Spiele jetzt zuletzt nicht gewonnen. Ja, irgendwann ist der Zug nach oben hin abgefahren. Ne? Jetzt haben sie immer noch die Chance am kommenden Wochenende, aber da geht es dann gegen Leipzig. Ja, also so düster es aussieht.
Man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Also je nachdem, wie der VfB zu Hause spielt, ist es eine Tordifferenz von -7 gegenüber dem VfB. Also da müsste schon, ich glaube, in England hat es letzte Woche, glaube ich, so ein Fußballwunder gegeben.
Oder? Der Bustle FC war das, meine ich.
Ja, ich glaube, sowas ist nahezu ausgeschlossen. Die Leipziger, die müssen gewinnen, um in die Champions League zu kommen. Das ist eine Herkulesaufgabe, die so auch nicht reichen wird, glaube ich.
War ja letztes Jahr schon am letzten Spieltag oder beziehungsweise letzte Saison schon Erfolg, dass die Arminia da drin geblieben ist. Sören, bezüglich Kader nächstes Jahr, man hört ja jetzt schon so einiges, die Saison ist noch nicht ganz zu Ende. Wie schaut es bei Elvis aus?
Ja, also die Fans haben schon Initiative gestartet, Hashtag Elvis 2024. Den wollen wir auf jeden Fall halten, aber ich glaube, dass der VfL Wolfsburg ganz genau nach Bochum geschaut hat diese Saison, wie gut dieser Spieler ist. Ich glaube, er passt gerade in Bochum perfekt in dieses System mit dem Achter, mit zwei Achtern. Er ist ein richtig wichtiger Spieler, laufstark, zweikampfstark. Aber es wird schwer, es wird schwer. Also da muss sicherlich ein paar Millionen auf den Tisch, um ihn nach Bochum zu holen. Das wird man sehen. Also bis jetzt hat der VfL ja gerade auch in der Vergangenheit oder auch jetzt mit Philipp Hofmann meist Spieler verpflichtet, die ablösefrei waren. Bin ich mal gespannt, ob so ein Millionentransfer möglich ist.
Jetzt, wo wir gerade einmal im Tabellenkeller sind, Fabi, wollen wir direkt aufs Sonntagsspiel der Bayern mal springen?
Ja, war ein super unterhaltsames Spiel, würde ich mal behaupten. In dem Sinne, weil es vielleicht auch überraschend war, vom Spielverlauf her. Und trotz alledem, es war offensichtlich gefühlt für mich die Luft raus beim FC Bayern. Sie haben zwar relativ viele Torchancen sich rausspielen können, gehen 2-1 in Führung, aber das offensichtliche Problem dieses Jahr ist halt einfach in der Rückwärtsbewegung beziehungsweise in der Defensive. Ich glaube auch vor allem die linke Defensivseite mit Nansu und Davis war so ein bisschen der Wackelfaktor in dem Spiel und am Ende hätte das gut und gerne vielleicht sogar 2-3 ausgehen können, genauso wie auch 3-2 für die Bayern. Und für die VfBler letztendlich ein Punktgewinn, der elementar wichtig war. Und ich glaube, wenn wir dann gleich auch noch das Hertha-Spiel nehmen, können wir gleich mal auf die Tabelle eingehen. Dann sehen wir, wie wichtig der Punkt für die VfBler war.
Ziemlich abwechslungsreiches Spiel, ein paar Mal Alu-Pech für die Bayern. Das alte Duo Kalajdzic und Bonasosa war auch mal wieder erfolgreich. Aber wenn der VfB ein bisschen cleverer vorm Tor gewesen wäre, ein bisschen kaltschnäuziger wie Marmoush zum Beispiel, dann können sie da als Sieger vom Platz gehen. Und Fabi, du hast ja oft genug am Anfang der Saison häufig die Bayern kritisiert. Die letzten Wochen wurde es ja ein bisschen weicher und hast da für viel Verständnis gezeigt. Bezüglich, okay. Fand ich eigentlich schon. Also, dass du da die letzten Wochen aufgrund, man hat die Meisterschaft eingetütet und kann es ein bisschen lockerer angehen. Hast du das Gefühl, dass da so ein bisschen, jetzt schon seit mehreren Wochen einfach viele Dinge laufen gelassen werden und dass da so ein bisschen, die Saison ganz entspannt man auslaufen lässt und die Fehler nicht so wirklich energisch anspricht?
Doch, also ich habe ja letzte Woche durchaus gesagt, dass ich glaube, dass da einiges im Argen liegt, in vielerlei Hinsicht, dass die ganze Saison auch begleitet war von Umständen, die von außen vermutlich dann doch irgendwann Einfluss auf die Mannschaft hatten. Ich glaube, man hört es ja in den Interviews auch ganz deutlich, vor allem von den Führungsspielern, dass sie durchaus sich auch selbst die Frage stellen, inwiefern da alles richtig gelaufen ist. Und jetzt natürlich ist es jetzt du legst so ein Spiel wie in Mainz hin, was wirklich desolat oder katastrophal war. Dann hast du ein Heimspiel gegen VfB Stuttgart, was gut und gerne auch in die andere Richtung hätte kippen können, weil ich meine, dass es gefühlt 75-80% Ballbesitz gewesen sein müssen. Es waren, glaube ich, 2 oder 3 Lattentreffer oder Pfostentreffer dabei. Also das Spiel hätte gut und gerne auch zugunsten von den Bayern ausgehen können. Die Frage ist natürlich nur, es ist das Einfachste, wenn die Mannschaft vor 2 Wochen Meister wird, dann mal ein Spiel wie in Mainz hinlegt, da jetzt mit dem Knüppel drauf zu hauen. Ich glaube, die Probleme sind offensichtlich, die muss man auch angehen, vor allem auch im Kader. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist meines Erachtens jetzt für den Moment auch zu viel.
Okay. Sören, wir kennen es ja von den letzten Jahren eigentlich, dass gerade bei solchen Spielern, wenn dann der Schlendrian sich erst angedeutet hat, dass er dann schon die Obersten ziemlich häufig mahnend auch mal den Finger gehoben haben und auch mal lautstark in der Öffentlichkeit die Kritik rausgehauen haben. Unter neuer Führung ist da jetzt der Trend eher alles im Hintergrund und ruhig nach außen hin?
Boah, ja, ich weiß nicht. Also wenn man Spieler nimmt, ich glaube, klar, du hast mit Müller und Neuer Spieler, die sicherlich was sagen, auch in der Öffentlichkeit, aber du hast halt eine andere Generation auf dem Platz. Ich denke mal, Kimmich und Goretzka sind nicht die Lautsprecher. Aber ich glaube, das große Problem sitzt auf der Bank. Und das ist Julian Nagelsmann mit Salihamidzic. Ich habe schon meine Zweifel jetzt auch während der Saison. Nagelsmann, ja, rhetorisch keine Frage, richtig gut, hat immer eine Antwort parat. Aber ich glaube, du hast schon gesehen, die Saison, dass auch taktische Defizite einfach da sind, gerade im Defensivverhalten. Und ich glaube auch, dass das auch mit Autorität zusammenhängt. Ich glaube, dass ein Julian Nagelsmann nicht so wahrgenommen wird, wie vielleicht früher in der Vergangenheit Pep Guardiola oder Hansi Flick. Und das hat auch mit dem Auftreten von Nagelsmann zu tun.
Klar. Dann würde ich jetzt gern wirklich einmal richtig reingrätschen, weil ich glaube, Julian Nagelsmann, glaube ich, in der Position ist, wo es das Leichteste ist, von außen so eine Sache wie Autorität oder irgendwie sowas in der Richtung reinzubringen. Er hat eine Mannschaft übernommen, die, by the way, letztes Jahr mit 78 Punkten Meister geworden ist, auch 4 Niederlagen hatte, 6 Unentschieden, in Summe 9 Gegentore mehr kassiert hat. Und da war Hansi Flick Trainer. Und ich glaube, er hat auch eine Mannschaft übernommen. Und das ist dann ja das, was ich letzte Woche auch schon mal angesprochen habe. Die Jungs sind teilweise jetzt seit 7, 8 oder 9 Jahren zusammen. Dann musst du es erstmal hinbekommen, die über ein ganzes Jahr hin oder über ein ganzes Jahr lang hinweg auch so zu motivieren, dass am Ende des Tages auch die Meisterschaft rauskommt. Und jetzt stellen wir alles sozusagen oder wir zweifeln alles diese Saison an, weil eben Spiele dabei waren wie im Pokal gegen Gladbach oder das Ausscheiden gegen Villarreal. Aber ich glaube, die Bundesliga-Saison, letzte Saison unter Hansi Flick war auch nicht besser.
Ja, also klar, wenn man von außen, ist immer alles leicht zu betrachten, aber das ist halt, also mein persönliches Empfinden, dass ich glaube, dass das einfach eine andere Ansprache ist, dass das schon Autoritätsgründe hat, das ist meine Meinung. Und klar, du bist Meister geworden, im unteren Strich gibt es ja nichts zu sagen, aber ich glaube schon, dass da gerade auch, was taktische Sachen betrifft, dass da noch ein Luft nach oben ist und das haben die internationalen Auftritte gezeigt. Und das haben auch viele Auftritte in der Bundesliga gezeigt. Bayern profitieren davon, dass die Qualität dann eben in der Bundesliga nicht so hoch sind. Das kaschiert teilweise schlechte Spiele. Und das ist der Vorteil daran, dass du dann Meister wirst, auch wenn du die halt einige Spiele hast, wo es oder leistungstechnisch auch nicht gut ist. Ja, aber wenn die Bundesliga eben diese Chancen oder diese Fehler der Bayern nicht ausnutzt, ja, dann klar, dann wirst du immer deutscher Meister.
Ja, aber dann ist es ja auch so, das ist das, was beispielsweise auch Thomas Müller gesagt hat. Ich meine, es ist nicht so, dass du in der Bundesliga-Saison startest und als FC Bayern die Meisterschaft geschenkt bekommst, sondern in der Regel ist es auch so, so wie dieses Jahr, es sind dann in Summe 23 Spiele wahrscheinlich, die sie dann im Jahr gewinnen. Und was mich dann eigentlich viel mehr stutzig macht an der ganzen Sache, ist ja, wenn man das mal nüchtern betrachtet, jetzt letztes Jahr und auch dieses Jahr, dass es im Zweifel reicht, 69 Punkte in der Bundesliga zu sammeln, um Meister zu werden. Das ist eigentlich auch für mich so ein Stück weit ja ein bisschen überraschend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber 69 Punkte reichen, um in der Bundesliga Meister zu werden.
Ja, da haben wir ja dann wieder die Sache, die Sören gerade angesprochen hat, bezüglich der Konkurrenz, die dann nicht zur Stelle war, wenn der FC Bayern mal Federn gelassen hat. Und das war ja die Saison wirklich sehr häufig. Und ja, dann reichen am Ende dann auch diese 69 Punkte. Und ja, dass man 10 Meisterschaften nicht einfach so geschenkt bekommt in den letzten Jahren, das ist auch klar. Ich möchte gerne noch, Fabi, auf die Aussage von Julian Nagelsmann, ich glaube, beim letzten Spiel nach Mainz war es, da ging es darum bezüglich neue Transfers und was denn so möglich wäre, was er denn für Vorstellungen hat. Und da sagte er dann ja, ging irgendwie darum, ihm sind die Probleme bekannt, es ist angesprochen worden und man muss ja keine verrückten Dinge machen, aber eventuell dann auch mal Dinge, die jetzt noch zu realisieren sind, die aber in 2-3 Jahren dann quasi finanziell nicht mehr machbar wären. Deutet er da eher so den Trend an, sich jetzt wirklich mit hoffnungsvollen jungen Talenten dann zu verstärken?
Nein, ich glaube einfach, dass zum einen auch ein bisschen Pech war. Vielleicht hat man sich auch bei dem einen oder anderen Transfer in den letzten 1-2 Jahren auch verkalkuliert, weil es ist offensichtlich, dass ein Gunnar Saar, ein Marc Rocca, zum Teil würde ich auch sogar Marcel Sabitzer dieses Jahr mit einschließen, dass es Transfers gegeben hat, wo man sich einfach mehr versprochen hat. Jetzt in so einer Situation mit so einem Ausscheiden gegen Villarreal, wo du einfach eine Bank hast, wo maximal 2-3 Spieler letztendlich auch das gleiche Niveau haben wie die Jungs, die ersten 11, die auf dem Platz stehen, dann werden die Probleme offensichtlich. Ich glaube, man hat sehr wohl beim FC Bayern auch erkannt, dass es mit diesem Kader eben nicht für die allerhöchsten Ansprüche reicht. Und dann reden wir hier über die Champions League in dem Sinne, was eine gewisse Priorität bei den Bayern besitzt. Und ich gehe sehr wohl davon aus, dass im Sommer einiges passieren wird, vor allem auch um die Qualität in der Breite des Kaders aufzustocken und auch dahingehend auszugleichen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, wenn die erste Elf, die der FC Bayern hat, ist durchaus konkurrenzfähig in Europa.
Aber ich denke mal, wir können dann trotzdem nicht mit dem Hammer-Transfer, okay, der FC Bayern hat uns in den letzten Jahren ja immer mal wieder überrascht mit dem einen oder anderen Namen. Aber wo gestern, Sören, du hast es dann, glaube ich, auch sofort mal die Frage gestellt, ob es dann wirklich so ein Kaliber von Mané wird, das wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Ne? Also da sind die, glaube ich, die Finanzen beim FC Bayern auch nicht ja, momentan so rosig, dass man da all in gehen kann. Ne?
Ja, aber das ist ja genau auch das, was ja oft, finde ich, immer mit einer gewissen Doppelmoral in Deutschland oder speziell, wenn es um den FC Bayern geht, auch beurteilt wird. Der FC Bayern verliert einen Spieler wie David Alaba. Und auf der einen Seite musst du dir anhören, wie naiv und wie falsch es eigentlich ist, jemanden gehen zu lassen. Und auf der anderen Seite ist es nun mal halt so, dass der FC Bayern sagt, okay, bis zu einem gewissen Betrag X können wir dieses Spielchen mitspielen. Aber dann ist nun mal unser finanzieller Spielraum ausgeschöpft und dann können wir einfach nicht mehr mithalten. Und dann bist du einfach in der Situation, wo du gegen Vereine wie Manchester City oder auch zum Teil, wie das Real Madrid macht, einfach auch nicht mehr mithalten kannst. Und das muss man dann aber irgendwo auch mal akzeptieren, dass du dann solche Spieler eben auch verlierst. Und genauso ist es ja auch bei den aktuellen Leistungsträgern. Man kann einem Serge Gnabry 25 Millionen bezahlen, wahrscheinlich auch als FC Bayern. Will man das? Bringt in dem Sinne Serge Gnabry das ein Stück weit wieder zurück, um diese Summe zu rechtfertigen? Würde ich mal wagen zu behaupten, dass es dem eher nicht so ist. Und dann muss man eben auch mal einen Schlussstrich ziehen unter die ganze Sache und dann eine Alternative finden. Und ich glaube, dass der FC Bayern nach wie vor in Europa auch eine gewisse Strahlkraft hat, um Spieler anzulocken, die ein ähnliches Potenzial haben. Und siehe dann brauchen wir solche Transfers wie beispielsweise in Alphonso Davies, der dann eben einfach auch mal durch die Decke geht. Und das muss ja der Weg sein.
Das stimmt. Gut, dann lasst uns mal hier erstmal abschließen. Da werden wir die nächsten Wochen wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Mal drüber sprechen. Jetzt hier zu dieser Zeit, Fabi, Tendenz, Sören, Gnabry, nächstes Jahr noch bei Bayern oder nicht?
Abgeben.
Fabi, was schätzt du? Ist er weg oder geben sie ihm nochmal Die
Also
Chance von verlängern.
meine persönliche Meinung ist, dass er das, was er fordert, in dem Sinne nicht wert ist. Das kann man anderweitig in den Kader investieren.
Ja.
Zu gewissen Konditionen würde ich ihn behalten, aber das scheint ausgeschlossen. Daher denke ich, dass er eher weg ist, als zu verlängern.
Okay, also erste Baustelle rechte Außenbahn schon mal beim FC Bayern für das Transferfenster. Fabi, die Hertha am Wochenende nach drei Spielen zuvor, die so ungeschlagen waren, schafft es der FSV Mainz 05 jetzt nach zuvor sage und schreibe 11 Auswärtsspielen, wo sie nicht gewinnen konnten, dann doch noch im letzten Auswärtsspiel dieser Saison 3 Punkte zu holen. Unterm Strich sogar verdient, oder?
Ich würde sagen, alles in allem, wenn man alles in die Waagschale schmeißt, den kompletten Spielverlauf, den ganzen Spielfilm, würde ich sagen, lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man unterm Strich von dem verdienten Mainzer Sieg spricht, ja.
Hertha hat ja in Form von Davy Selke nach 5 Minuten die Mega-Chance, dann die Berliner einzeln in Führung zu bringen. Ja, die Mainzer dann auf der Gegenseite quasi mit dem ersten Eingriff durch Wittmer, mit dem Abschluss ein bisschen unglücklich, Lotka da im Tor. Kriegt halt 1-0. Ja, der fällige Elfmeter kurz vor der Halbzeit durch Davy Selke, wo Niakate ein Foulspiel im 16-Meter-Raum gegen Boyata war es dann, glaube ich, verursacht, war etwas glücklich. Und ja, in der zweiten Halbzeit dann die Mainzer deutlich besser im Spiel. Ein Tor wurde nicht gegeben von Unisivo, weil er wohl ein bisschen geschubst hatte. Ja, dann das Tor durch Stefan Bell, 2-1 nach einer Ecke, schönes Kopfballtor. 6 seiner 8 Bundesliga-Tore mit dem Kopf gemacht. Auch nicht schlecht. Ja, und dann Sören, der Elfmeter, den Davy Selke fordert im letzten Angriff, den er nicht kriegt, weil er angeblich hat ja geschubst, aber ja, muss man das abpfeifen? Hätte er sich ein bisschen cleverer wahrscheinlich anstellen können, ne?
Ja, so hätte ich das jetzt auch gesagt. Ein bisschen Cleverness, dann wäre das anders sicherlich entschieden worden. Aber ja, ich glaube nicht, dass das jetzt der große Aufreger war.
Somit aber die Hertha wahrscheinlich dann sollte es trotzdem reichen am kommenden Wochenende, ne? Da geht es zwar nach Dortmund, aber ja, hinter ihnen haben ja alle für sie gespielt, für die Hertha. Und von daher sollte Felix Magath da wahrscheinlich seine Mission dann doch erfolgreich beenden in Berlin. In Fürth am Samstag, Sören, war der BVB zu Gast.
Ja, richtig. Der 3-1 in Fürth gewonnen hat, ja, mehr als verdient. Ich glaube, es war jetzt auch kein hochklassiges Spiel. Fürth, glaube ich, hat sich dann zu meinem letzten Heimspiel auch, ja, für ihre Verhältnisse, glaube ich, gut präsentiert. Und ja, Dortmund, wie gesagt, souveräner Sieg, verdienter Sieg, aber es war jetzt auch kein Highlight, glaube ich, an diesem Spieltag.
Aber dein Spieler der Saison wahrscheinlich beim BVB, wenn wir vielleicht im Weitblick dann auf deine 11. Saison, Doppeltorschütze.
Julian Brandt, ja.
Ja,
Hansi Flick muss ihn berufen, auf jeden Fall.
Ja, was haben wir noch? Fabi, die 11 von Steffen Baumgart am Wochenende. War Steffen Baumgart mit der Leistung zufrieden? Am Ende leider nicht belohnt mit dem Tor, zumindest zum Ausgleich, aber alle Dämme brachen, auch beim Schlusspfiff in Köln. Der FC spielt nächstes Jahr auf jeden Fall in Europa. Wo dann genau, entscheidet sich dann am kommenden Wochenende.
Ah, ich habe da lange drüber nachgedacht. Also ich glaube, jeder, der das Spiel zumindest die ersten paar Minuten verfolgt hat, konnte das Endergebnis, glaube ich, in dem Sinne auch gar nicht glauben im ersten Moment, weil die Kölner ja losgelegt haben, wie die Feuerwehr. Ich kann mich erinnern, an die erste Chance auch von Anthony Modest, den Kopfball. Ja, und am Ende des Tages verlierst du das Spiel ja 1-0 und ich finde es eigentlich aus Kölner Sicht ärgerlich, weil es war ein Heimspiel mit einem Sieg oder mit 3 Punkten mehr. Ja, wäre es nochmal ein richtig heißer Tanz, glaube ich, geworden. Also auch der Traum hätte weiterhin gelebt im Zweifel, wenn alles für die Kölner gelaufen wäre, sogar noch von der Champions League, was des Guten, glaube ich, zu viel wäre. Ohne den Kölnern irgendwas ja, wegnehmen zu wollen. Aber ich glaube, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe viel darüber nachgedacht, was eigentlich der richtige Wettbewerb für die Kölner wäre. Und ich glaube tatsächlich, dass es für den FC durchaus eine gewisse Attraktivität hat, auch in der Conference League zu spielen, weil du dann einfach auf ja, internationalem Niveau spielst, wo du im Zweifel nicht immer der Underdog bist oder die Mannschaft bist, die als unterlegen ins Spiel geht.
Das ist eine gute Überlegung. Ich tue mich da nur schwer, was jetzt für welche Mannschaft auch besser wäre, wenn ich die Wahl hätte zwischen Köln und Union Berlin.
Ja, das ist natürlich ja, eine Überlegung, aber die Tabelle, die ist im Moment, ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Problem, was ich da aktuell in dieser Saison aussehe, ist, wenn wir die Mannschaften haben, die international ausgenommen in der Regel die Bayern, haben wir ja in Deutschland das Problem, siehe Eintracht Frankfurt, eine super geniale Europa-League-Saison, gigantisch. Aber es fehlt halt dann 3 Tage später in der Bundesliga. Und das ist der Tribut, den diese Vereine oder den diese Mannschaft halt auch immer wieder zahlen. Und dann muss im Vorfeld ja auch immer gut überlegt werden, ja, du spielst international, aber mich würde ja genauso freuen, wenn die Kölner nächstes Jahr wieder um Platz 6 oder 7 spielen. Werden sie das hinbekommen, wenn sie zumindest in der Vorrunde ja, international gefordert sind? Ich weiß es nicht. Tue ich mich schwer damit.
Ja, ich denke, dass die Saison natürlich, ich glaube, der FC, also für mich ist, glaube ich, jetzt schon die Überraschungsmannschaft der Saison, allein schon daher, wo sie letztes Jahr quasi ganz knapp noch dem Abstieg entronnen sind. Und ja, auf der finanziellen Seite jetzt mit der Qualifikation ist natürlich für den Kader einiges jetzt auch in der kommenden Saison möglich. Kann da vielleicht die eine oder andere Baustelle mit ein paar Millionen gut beheben. Und man hörte jetzt auch vorletzte Woche, glaube ich, dass der FC auf jeden Fall 10 Millionen erstmal irgendwie gut machen muss, die sie in der Corona-Zeit wohl Minus gemacht haben. Da tut das jetzt auf jeden Fall auch ganz gut, die Qualifikation. Und ja, ist auf jeden Fall eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Und ich denke, wenn an der einen oder anderen Stellschraube noch weiter gestellt wird, der Kader soll ja soweit auch wohl zusammenbleiben. Der größte Teil, hier ist Salihoğlu, ist wohl noch ein Verkaufskandidat. Inwieweit da der Weg auf Trennung steht, ja, wird sich dann in den nächsten Wochen dann zeigen, wenn da der ein oder andere große Club vielleicht mal anklopft. Aber ansonsten sehe ich da beim FC eigentlich ganz gutes Potenzial, sich da auch um die Plätze 8 bis 12, sage ich jetzt mal, in der kommenden Saison auch wieder zu festigen, ne? Aber ich glaube, Sören, wir müssen ja eben mal über die Mannschaften sprechen, wie Union, Köln, Freiburg. Das sind ja alles Mannschaften, die, ja, die vermeintlich Mannschaften, die für Europa eigentlich gedacht waren, sei es Wolfsburg, Gladbach. Ja, vielleicht müssen wir die Hertha ja laut der Prognose im Anfang der Saison mit reinnehmen. Woran hat es gelegen, dass solche Mannschaften dann plötzlich vor denen stehen, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, die jetzt vorne stehen, profitieren einfach von der Schwäche der Teams, die dahinter stehen. Und ja, also ich glaube, in Freiburg oder auch bei Union lässt sich natürlich leichter eine erfolgreiche Saison spielen, weil du natürlich, wenn du auch mal Schwächen hast, dann ist das ist die Kritik von außen nicht so groß. Und die ist eben in Berlin, natürlich auch in Wolfsburg, ist halt größer. Und dann ist das ein ganz anderer Druck. Und ich glaube, dass das natürlich dann auch ja, Leistungssteigerung behindert, und das ist, ja, und davon sind Freiburg und Union nicht so belastet, glaube ich. Und ich glaube, deshalb lässt sich die Saison auch ja, erfolgreicher einfach spielen, wenn du wie Freiburg, ich glaube, da ist ja Medienlandschaft relativ entspannt, wenn es mal nicht so läuft. Von daher ist es für Freiburg einfacher, eine erfolgreiche Saison zu spielen, als für Mannschaften wie Wolfsburg oder Berlin. Zumal gerade auch Berlin natürlich auch im Umfeld ja, unglaubliche Unruhe hat, die Mannschaften wie Union und Freiburg nicht hat.
Ja, Fabio, wir können ja mal direkt auf das Spiel von den beiden Mannschaften am Samstag eingehen. Ein Ergebnis, was ich so jetzt, wenn ich nur aufs Ergebnis schaue, am Anfang der Partie nicht so erwartet hätte, oder? Dass Union in Freiburg 4-1 gewinnt.
Nö, also ich glaube, die Freiburger, die wurden komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Gleichzeitig die Unioner, fand ich eiskalt, einfach auch ihre Chancen genutzt. Und ja, dann stand es irgendwann 3-0. Und ich glaube, in Freiburg hat bis dato gar keiner realisiert, was letztendlich an diesem ja, Samstag in dem Moment passiert.
Union jetzt seit 15 Punkte aus 6 Spielen, also die letzten Wochen, da wurde ja gemutmaßt, nach dem Kruse-Abgang brauchten sie erstmal ein bisschen Zeit, um sich wieder zu fangen. Aber jetzt am Samstag wirklich ganz clevere, abgezockte, gerade erste Halbzeit, was die Chancenverwertung angeht, eiskalt. Der SC Freiburg viel zu weit weg von den Leuten, überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Christian Streich hat es ja hinterher auch gesagt, wir waren an dem Spiel, an dem Wochenende einfach nur schlecht. Hinterher in der zweiten Halbzeit hat der SC natürlich nochmal alles nach vorne geworfen, kam dann auch noch zum Anschluss. Aber unterm Strich war das dann wirklich zu wenig. Ja, bei dem Elfmeter beziehungsweise das Tor, was nicht gegeben wird durch Höhler, wäre dann der Ausgleich gewesen. Weiß man natürlich nicht, wie das Spiel dann gelaufen wäre, aber auch so eine Szene, wo man ja gut drüber streiten könnte. Also ich habe bei den Wiederholungen auch sofort für mich entschieden, also ich hätte auf jeden Fall auch kein Handspiel gegeben. Ich weiß ja nicht, wie ihr beide die Szene gesehen habt. Also für mich ist das definitiv kein Handspiel gewesen. Und da kann ich Christian Streich auch vollkommen verstehen, dass er da wieder komplett aus der Haut gefahren ist.
Ja, was soll man dazu sagen? Ich würde jetzt Fabis Spruch, der ja noch nicht patentiert ist, einfach übernehmen. Also wenn der Schiedsrichter pfeift, dann ist das halt so. Schwere Sache. Aber so ist es anscheinend, wenn ein Handspiel ist vor der Torerzielung, dann muss es zurückgenommen werden. Das sind dann anscheinend die Regeln.
Ich finde das nur vielleicht bei dem Spieler, was ich wirklich auch irgendwo spannend finde. Du hast einen Samstag, an dem offensichtlich nicht wirklich viel zusammenläuft und diese Unioner Spielweise einem Gegner, der keinen guten Tag hat, also den Freiburgern dann auch noch den Ball zu überlassen und halt dann diese Taktik, die Unioner, die ich ja auch schon mal nicht in Frage gestellt habe, sondern schon durchaus interessant oder zumindest diskutabel finde, den Gegner den Ball überlassen und dann eben auch dieses schnelle Umschaltspiel, zack, über die Schnelligkeit nach vorne. Und in dem Sinne ist die Taktik halt am Samstag voll aufgegangen.
Ja, überragend. Also bei dem Spiel müssen wir, glaube ich, Geraldo Becker, den ich auch mit Taiwo Avoni, die harmonieren super zusammen. Also was der auf der rechten Seite da wieder für Sprints abgerissen hat und dann auch seine Bälle in den Strafraum rein, seine Flanken, die waren ja jetzt am Wochenende auch wieder wirklich punktgenau. Leitet das 1-0 ein, das 3-1 macht, bereitet er selber vor. Und macht er ja selber das 3-0, Geraldo Becker, wird da ja auf die Reise geschickt und eiskalt dann vor Flecken. Union die letzten Wochen auch wirklich auf der Überholspur und was letztes Jahr schon eine Überraschung war in der Conference League, ja, dieses Jahr wird es dann vielleicht sogar dann die Europa League, ne? Jetzt am kommenden Wochenende.
Verrückt. Einfach mal auch noch mal ganz kurz eingeschmissen. Ne? Das ist die zweite Saison hintereinander, glaube ich, wo die Union ja jetzt international spielt.
Ja, richtig, richtig. Und was wir vielleicht auch alle ein bisschen jetzt schon verdrängt haben, die verlieren einen Robert Andrich, dann einen Marvin Friedrich nach Gladbach. Dann geht jetzt, wer war es jetzt? Grischa Prömmel geht zur TSG Hoffenheim, ein Max Kruse. Also das waren alles wirklich gestandene, wichtige Spieler und die haben es immer wieder geschafft, das als Mannschaft, als Team aufzufangen und haben jetzt auch wieder einen ganz cleveren Transfer gemacht mit Yannick Haberer vom SC Freiburg. Einen jungen deutschen Spieler geholt, der die Bundesliga auch kennt, jetzt in Freiburg nicht so häufig zum Einsatz kam, aber ich denke, der wird auch bei Union seine Spiele machen und da wichtig sein für die Mannschaft. Also wer war es denn? Oliver Runert macht da im Hintergrund weiterhin wirklich gute Arbeit, ne?
Ja, absolut. Und man darf ja, glaube ich, auch nicht vergessen, Avoni während des Afrika-Cups, ich glaube, 2 oder 3 Spiele sogar verpasst. Ist auch ein Spieler, der unglaublich wichtig ist, der im Sommer sicherlich auch für viel Geld wahrscheinlich nach England wechseln wird. Also Runert macht da einen sehr, sehr, sehr guten Job. Aber ich glaube auch, dass Urs Fischer das mit der Mannschaft wirklich gut macht. Also das ist, ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie die Bundesliga sich positiv entwickeln kann.
Ja, und dann hatten wir am Samstagnachmittag noch ein Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Bayern 0 für Leverkusen. Ja, bei Leverkusen können sich letztendlich dann so Mannschaften wie zum Beispiel der FC Köln bedanken und auch Union. Durch die Niederlage der TSG hatten diese Mannschaften dann endgültig die Qualifikation für Europa sicher. Und Leverkusen, Fabi, wir haben es lange immer mal wieder drüber gesprochen und angedeutet, wann bricht Leverkusen ein. Aber da sind wir diese Saison, glaube ich, eines Besseren belehrt worden.
Ja, wobei absolut. Also zum einen, ich habe es vor der Saison gesagt, ich habe es in ganz vielen Folgen auch gesagt, für mich ist Bayer Leverkusen eine Mannschaft, die für uns in Deutschland in der Champions League spielen muss. Das haben sie geschafft. Trotz alledem gab es diese Saison auch wirklich Phasen, wo man dachte, okay, es geht ein bisschen in die falsche Richtung. Diese Konstanz letztendlich, die man sich ja eigentlich von so einer Top-Mannschaft über ein paar Wochen hinweg in der Rückrunde auch vor allem wünscht, Die war schon durchaus hin und wieder mal gefährdet, glaube ich. Trotzdem muss man auch erstmal ja, die Ausfälle von Wirtz beispielsweise auf die Art und Weise verkraften. Und am Ende des Tages, so fair muss man sein, auch souverän sich für die Champions League zu qualifizieren. Und was eigentlich auch ganz interessant ist, die Leverkusener spielen in Saison wirklich für jemanden, der nicht speziell auf die Leverkusener an sich schaut oder die Leverkusener intensiv verfolgt. Am Ende des Tages kommt eine Saison dabei raus, wo du in Anführungszeichen nur 5 Punkte hinter Borussia Dortmund als Tabellendritter die Saison beendest. Also das ist schon auch erwähnenswert.
In der Offensive läuft es auch jetzt schon auf Rekordkurs mit 78 geschossenen Toren, jetzt schon Vereinsrekord. Ja, mit Patrick Schick haben sie vorhin natürlich momentan einen Stürmer, der auch jetzt an diesem Wochenende einfach wieder die verrücktesten Tore schießt. Fing ja gar nicht so gut an für die Leverkusener. TSG relativ gut ins Spiel reingekommen und gehen da auch schnell in Führung durch einen katastrophalen Fehler von Hinkapschi. Mensch. Und da war es dann Rüther, der das 1-0 macht. Dann zwischenzeitlich dann der Ausgleich, auch durch Patrick Schick, schöne Vorarbeit von Diaby. Ja, und dann im Postwenden auch wieder das 2-1 für die TSG, aber in der zweiten Halbzeit eiskalte Chanceverwertung der Leverkusener. Teilweise richtig schön die TSG-Abwehr auseinandergenommen. Und am Ende völlig verdienter 4-2-Sieg bei der TSG Hoffenheim für die Werkself aus Leverkusen, die jetzt am kommenden Wochenende ja, zum alles entscheidenden Spiel in der Bayer Arena laden. Da kommt der SC Freiburg. Ja, und die müssen da schon auf Sieg spielen, wenn sie wirklich eventuell noch Platz 4 angreifen wollen. Wo ja momentan momentan Leipzig ja steht, die am Wochenende 4-1 gegen 4-0 gegen, 4-0 gegen den FCA gewonnen haben. Hatten sich da ja auch, glaube ich, ganz gut rehabilitiert nach der Niederlage in Glasgow-Sören. War ja ein ganz souveräner Auftritt.
Ja, harmlose Augsburger. So von daher wurde es Leipzig relativ leicht gemacht. Klar, erste Halbzeit vielleicht noch ein paar Schwächen, aber dann zweite Halbzeit alles klar gemacht. Mehr als verdienter Sieg für RB.
Ja, ich glaube, auch von meiner Seite aus, ich glaube, das Spiel kann man ganz kurz machen. Augsburg wieder schwach. Das ist einfach auch zu wenig. Vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass sie letztendlich in dem Moment, wo sie, glaube ich, aufs Feld laufen wollten, erfahren haben, dass sie den Nichtabstieg durch den 2-2 oder durch das 2-2 von Bayern gegen Stuttgart letztendlich auch mitbekommen haben. Aber das war ein Auftritt, zum wiederholten Male diese Saison. Trotz alledem reicht es, um die Klasse zu halten mit 35 Punkten. Aber ich glaube, der FC Augsburg, der muss sich auch nächstes Jahr wirklich warm anziehen, wenn es um den Klassenerhalt geht. Da muss sich auch einiges ändern, weil da waren zu viele von dieser Art von Auftritten dabei.
Und ich denke auch, RB, gerade die beiden Tore, die da noch geschossen wurden von Viador und Überrang und Kunku, da wird auch echt spaßig werden für Mislav und Co., ob sie den jetzt wirklich im Sommer halten können. Reden zwar immer davon, dass sie nicht abgeben wollen, aber ich denke, wenn da ab 60 aufwärts was kommt, dann ist leider der Spieler dann der Nächste, der die Bundesliga verlassen wird. Wie eiskalt er da zweimal von Ginkiewicz war.
Ich glaube, du sitzt halt auch ein Stück weit in der Pole-Position. Ne? Der Spieler hat Vertrag, ich glaube, bis 2024, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es muss jemand kommen, der letztendlich auch eine verrückte Summe auf den Tisch legt. Und und wenn Leipzig eins kann, klar, du verlierst einen absoluten Topspieler, genauso wie die Bundesliga einen absoluten Topspieler verlieren würde. Aber das ist ein sehr, sehr viel Geld, was man durchaus clever investieren kann.
Ja, das auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Noch ganz kurz zurück zum Leverkusen-Spiel. Wollte ich euch auch kurz nach eurer Meinung schon mal vorab fragen. Diaby bleibt in Leverkusen oder auch verlockendes Angebot aus England und auch weg aus der Bundesliga?
Also ich finde es eigentlich nur schlimm genug, dass wir mittlerweile solche Sachen diskutieren, weil sobald wir einen Spieler haben, der in der Bundesliga überperformt oder wirklich heraussticht, kann man eigentlich fast automatisch schon davon ausgehen, dass er irgendwo in England landet.
Richtig, das ist das Traurige, ja.
Ich finde das wirklich traurig, weil es irgendwo auch ein Stück weit, bitte nicht böse sein, liebe Fans der Bundesliga, aber auch so ein Stück weit ein Ausdruck ist, in dem Sinne, wie viel die Bundesliga oder was die Bundesliga eigentlich ja ein Stück weit mittlerweile oder zu was man sich entwickelt hat in der Bundesliga, nämlich zu einer Liga, die dafür da ist, um letztendlich für die wirkliche Top-Liga in England eigentlich Spieler auszubilden. Und ich finde das wirklich wahnsinnig traurig. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Und gefühlt seit Corona ist das alles noch schlimmer geworden, weil zum Teil eben auch Mittelklasse-Vereine aus England eben 30, 40 Millionen eben auch für Spieler ausgeben, wo du halt als Bundesliga nicht mehr mithalten kannst. Und ich finde das extrem schade, weil ich gerne die Bundesliga gucke.
Also Tendenz für dich, auch ein Verkaufskandidat.
Ich wünsche mir einen Verbleib. Bei irgendjemand hat jetzt der Spielerberater von ihm geklingelt und gibt die brandheißen News. Oder Sören hat sich wieder Essen bestellt.
Nein, ich war es diesmal nicht.
Ich weiß nicht, was kommt. Wer gleich vor der Tür steht, mal gucken. Oder ob man also Spieler noch hat.
Ich gehe davon aus, Spaß beiseite. Ich bin mal optimistisch und sage, da bleibt noch ein Jahr in Leverkusen.
Ja, ich glaube, dass wenn die Premier League ruft, dass er den nächsten Schritt machen wird.
So, und dann haben wir noch ein Spiel, das können wir, glaube ich, auch ganz schnell abhaken. Die Frankfurter, glaube ich, haben die Saison in der Bundesliga mehr oder weniger ja schon seit Wochen abgeschenkt. Jetzt schon 7 Spiele in Folge nicht gewonnen. Unterm Strich ein 1-1 gegen Gladbach. Ich glaube, alle Frankfurter, ganze Stadt Frankfurt, ist schon mit den Gedanken in Sevilla beim Europa League-Finale. Und da wäre dann die einzige Chance, um in der kommenden Saison dann auch international zu spielen, ne? Was wir, glaube ich, auch uns alle wünschen, ne?
Also, wenn ich jetzt ehrlich sein war, das war genau das Spiel, was mich am allerwenigsten vor den Fernseher gezogen hat oder hätte am Wochenende. Für die Gladbacher, da haben wir genügend die Saison dazu gesagt, da war nicht viel zu erwarten. Bei den Frankfurtern weiß man, dass der Fokus ganz woanders liegt. Da ging es auch ein Stück weit darum, ein Stück weit die Kräfte zu sparen. Du hast jetzt leider Gottes aus Frankfurter Sicht, glaube ich, nochmal den 34. Spieltag, weil ich glaube, es wäre allen am liebsten, wenn das Finale so schnell wie möglich kommen würde. Und das merkt man dann im Moment einfach auch, weil nach vorne in der Tabelle geht nichts, nach hinten geht in der Tabelle nichts. Und von daher war das ein Spiel, was von vornherein klar war, dass es mit Sicherheit alles, aber kein Feuerwerk wird.
Da standen ja nur 3 Spieler in der Startformation, die noch am Donnerstag gegen gespielt hatten. Und kann man der Mannschaft, glaube ich, auch nicht böse sein. Hat das Beste daraus gemacht, haben gekämpft, sind gelaufen. Und eigentlich umso trauriger, dass für die Gladbacher auch nicht mehr als ein Unentschieden bei rumgekommen ist. Ne? Aber ich glaube, da belassen wir es dann bei. Die Frankfurter eigentlich ziemlich traurig. Die Saison nur 4 Heimspiele gewonnen. Nur Bielefeld und Greuther Fürth sind da schlechter. Also die Festung der letzten Jahre war da auch das eine oder andere Mal eingenommen worden. Aber dafür haben sie uns ja in Europa wirklich das eine oder andere Spektakel geliefert. Dann sind wir Bundesliga-technisch soweit durch. Wir haben es heute mal rückwärts gemacht. Haben wir noch die Champions League, Fabi?
Die Champions League? Ach so. Wir sind ja bei den Rückspielen, ne?
Wir haben noch die Rückspiele, genau.
Ja, eigentlich für mich das Dienstagsspiel, obwohl es im Vorfeld eigentlich andersrum gewesen wäre. Das Liverpool-Spiel für mich eigentlich das interessantere Fußballspiel zu gucken. War bis zur Halbzeit auch ziemlich überraschend, was natürlich phänomenal war, wie das Stadion mitgegangen ist nach dem 2-0. Gigantisch, aber ja, dann kam Liverpool zurück ins Spiel und dann hat man eben auch die Klasse gesehen. Und für mich, um es dann ganz kurz zu machen, die Mannschaft, die ins Finale einziehen hat müssen, ist eingezogen und in Summe auch über 4 Halbzeiten, 3 davon die klar bessere Mannschaft. Und von daher gibt es da wenig zu diskutieren.
Für dich auch ein Favorit schon als Champion? Wir hatten die Woche mal ganz kurz drüber gesprochen und das Thema angerissen. Du sagtest ja, wie waren deine Worte? Die nehmen Real Madrid komplett auseinander?
Ja, bin ich felsenfest davon überzeugt. Je nachdem, wie es auch jetzt in der Premier League die nächsten 1-2 Wochen ausgeht. Aber ich bin 100% davon überzeugt, dass Liverpool im Finale ein Feuerwerk abreißen wird und Real in dem Sinne den Kürzeren ziehen.
Okay. Ja, Sören, und Real Madrid? Ja, ich weiß nicht. Die Champions League dieses Jahr ist, Real Madrid setzt da jedes Spiel nochmal neue Maßstäbe. So auch jetzt gegen City, die war ja. Du warst, glaube ich, auch der ein englisches Finale vorhergesagt hatte, wenn ich da, ne?
Ja, im Prinzip sah es ja auch bis zur 90. Minute danach aus. Ich glaube, City hatte ja fast alles im Griff und dann kam eben dieser Wechsel Rodrigo, ja, der das Spiel gedreht hat. Ja, macht dann das 1-1 und das 2-1 und dann, ja, war das Spiel gedreht. Ich habe es eigentlich auch nicht ganz begreifen können, wie schnell ein Fußballspiel einfach komplett in die andere Richtung gehen kann. Ja, City sah wie der sichere Sieger aus und dann ein Wechsel, ein cleverer Schachzug und ja, Real Madrid steht im Finale. Wahnsinn.
Ja, Pep Guardiola kann das, glaube ich, heute immer noch nicht glauben, was ihm da geschehen ist. Und ja, die Art und Weise, wie es passiert ist, ja, kann man, glaube ich, drüber streiten, dass man sich da als Topmannschaft wie Man City da wirklich noch innerhalb von kürzester Zeit da noch die Butter vom Brot nehmen lässt. Aber gut, sei es drum, jetzt freuen wir uns auf ein schönes Finale in Paris. Und ja, Real Madrid, nicht Real Madrid, Man City hat ja dann heute Vollzug gemeldet. Da können wir vielleicht noch ganz kurz mal drüber sprechen, Fabi Sören, der nächste Top-Spieler, der uns die letzten 2 Jahre wirklich begeistert hat, verlässt auch schon wieder die Bundesliga und unterschreibt einen Mega-Vertrag in Manchester.
Ja, also ich bin wirklich gespannt, wie Haaland in die Premier League passt. Ich glaube, dass er ja, ein Riesenspieler ist, ist klar, aber die Verletzungshistorie, ja, das weckt schon zumindest bei mir die Zweifel, ob er für diese ja wirklich ja auch intensive Liga gemacht ist. Da bin ich wirklich gespannt. Zumal er kommt noch hinzu, dass natürlich Guardiola jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, einen klaren Neuner gut klarzukommen. Deshalb bin ich ja wirklich gespannt, wie das passt, ob es passt. Ja, aber leider wieder ein guter Spieler, der die Bundesliga verlässt.
Und Fabi, du heute schon auf der Manchester-Seite nach dem Trikot Ausschau gehalten? Oder Nummer steht, glaube ich, noch nicht fest, ne?
Also erstens bin ich bei Weitem kein City-Fan, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass der Transfer ist ja wenig überraschend. Ich glaube, das hat sich ja die letzten Wochen schon angedeutet. Gleichzeitig hat ja der BVB heute vor ein paar Minuten ja den Adeyemi-Deal offiziell verkündet, um letztendlich da vielleicht auch ein bisschen ja, abzulenken von dem Haaland-Transfer. Tut weh für die Bundesliga, tut weh auch für die Dortmunder. Wird spannend sein, wie er sich bei City gibt und wie Pep sein System aufstellt nächstes Jahr. Aber ich glaube, es war keine Überraschung.
Nee, Überraschung nicht. Ob es dann letztendlich wirklich ja, passt zwischen den beiden, wird sich dann im kommenden Jahr zeigen. Und ja, Adeyemi, du hast ihn gerade angesprochen, Fabi. Das nächste spannende Projekt, was der BVB da in Angriff nimmt, auch 20-Jähriger, ein 20-Jähriger. Ja, eine junge Rasselbande dann nächstes Jahr zusammen wieder der BVB.
Ja, nur kurz. Ich glaube, das wird wieder keine Mannschaft sein, die in der Lage ist, um die Meisterschaft zu spielen. Es sind wieder gute Spieler, aber Spieler aus Österreich werden dich sicherlich ja, nicht unbedingt zur Meisterschaft schießen.
Bleibt abzuwarten. Wie immer wird es eine gute Mannschaft sein, in der unfassbar viel Potenzial stecken wird. Ja, aber ähnlich auch wie Sören, glaube ich, ja klar, du hast jetzt in der Abwehr mit Niki Süle jemanden bekommen, der ein bisschen mehr Erfahrung reinbringt. Und letztendlich wird es einfach darum gehen, beim BVB Konstanz reinzubringen. Ob du Konstanz wirklich ausschließlich mit wirklich unfassbar talentierten jungen Kerlen über 34 Tage, 34 Spieltage bringen kannst, bleibt abzuwarten. Trotz alledem ein Transfer, der den Dortmundern definitiv gut tun wird. Und ich lasse mich gerne überraschen.
Ja, die spannendste Frage, die sich für mich stellt in der kommenden Saison, denke ich mal, wird er noch die ersten paar Spiele bekommen, wird sein, ob Marco Rose überhaupt weiter dann beim BVB an der Seitenlinie stehen wird. Ein wirklicher Fortschritt war es dieses Jahr ja nicht bei der Mannschaft. Teilweise hat es den Eindruck gemacht, als ob er die Mannschaft gar nicht wirklich erreicht. Er stand da teilweise ja meistens anteilnahmslos an der Seitenlinie, hat oft keine Lösungen gefunden bei gewissen Situationen. Also da wird auch spannend sein, wie weit er sich da in der kommenden Saison weiterentwickeln wird, auch als Trainer, denke ich mal. Wird auch ziemlich spannend sein, vor allem ja, weil er Terzic da bei ihm immer noch im Nacken sitzt und auch den einen oder anderen Fürsprecher für sich hat da beim BVB in den vorderen Reihen, unter anderem mit Matthias Sammer. Ja, bleibt auch abzuwarten. Fabi, Gewinner und Verlierer des Spieltages.
Ja, diese Woche, glaube ich, Oh, so schwer wie eigentlich noch nie, weil wenn ich die Spieltage durchgehe, wenn ich auch auf die Tabelle durchgehe, du hast keine Mannschaft wirklich, die im Abstiegskampf ja, in dem Sinne so überzeugen konnte, dass sie es verdient hätte, ja, den Award zu bekommen. Genauso alles, was da drüber hinaus in der Tabelle stattfindet. Boah, der Gewinner des Spieltags.
Sei kreativ.
Dann ist es der Relegationsplatz 16 in der Tabelle. Weil ich glaube, das ist das Spannendste, was wir nächstes Wochenende sehen werden. Weil ich glaube, die Tordifferenz spricht für den VfB Stuttgart mit einem Sieg zu Hause gegen Köln, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Kannst du bei einer gleichzeitigen Niederlage die Hertha noch überholen? Und von daher der Relegationsplatz 16, um den es letztendlich einen harten Kampf geben wird zwischen Hertha und Stuttgart.
Also, also meinst du, dass die Hertha dann dadurch noch, ich muss mir die Tabelle jetzt auch nochmal kurz aufrufen, dass die
Guckst
Hertha,
du dir an?
Ja.
Hertha spielt in Dortmund.
Ah, minus 19, okay. Minus 33 Hertha.
Mhm. Sollte der VfB zu Hause gewinnen, ich gehe fast 100% davon aus, dass Hertha in Dortmund verliert, dann landest du auf Platz 16.
Ich glaube, da würde ich sogar glatt mitgehen, weil ich nicht davon ausgehe, dass die Bochumer bei Union was holen. Union wäre somit weiter vor Köln. Die Kölner werden das im Laufe des Spiels mitkriegen. Aber die Mannschaft von Steffen Baumgart, ob die wirklich ein Spiel abschenkt, glaube ich jetzt auch nicht. Ein Punkt sind 53, dann bleiben sie trotzdem auf Platz 7. Aber ein Sieg VfB, da müssen auf Sieg spielen, der VfB, ne? Ja. Also wenn das eintreten sollte, Fabi, ich glaube, wir müssen uns am Wochenende nochmal überlegen, was wir tippen auf dem Wettschein. Vielleicht können wir da am Ende der Saison nochmal was rausholen. Sören, was schätzt du?
Also wer absteigt, beziehungsweise wer den Relegationsplatz, es wird Hertha. Deshalb ist mein Gewinner des Spieltags auch der VfB Stuttgart, der ja ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht hat bei den Bayern, einen wichtigen Punkt geholt hat und jetzt ja im Prinzip alles in der eigenen Hand hat, denn ich gehe stark davon aus, dass der BVB die Hertha bezwingen wird.
Mein Gewinner Spieltages ist übergreifend das Ruhrgebiet, was ich nächstes Jahr auf, ja, einige spannende große und kleine Derbys freuen kann. Und ja, Glück auf, der FC Schalke ist zurück in der ersten Liga. Ich freue mich jetzt schon auf die Saisonprognose für Schalke, Fabi. Da bin ich auch mal gespannt. Da kannst du dich dann schon mal mit dem Kader langsam vertraut machen.
Wir haben eine Sache haben wir tatsächlich noch vergessen, wenn wir über die Schalke sprechen. Gleichzeitig auch nochmal herzlichen Glückwunsch nicht nur zum Aufstieg, sondern auch zur deutschen Meisterschaft. Ach komm, ihr beide
seid. Ja, in der A-Junioren. Die A-Junioren.
Nee. Nee? Nee.
U17.
Nee, sind im U17. Also ihr beiden, ihr habt für nächste Woche habt ihr noch ein paar Hausaufgaben. Ich gebe euch einen Tipp. U19, Halbfinale und Finale müsste, glaube ich, auch am Sonntag sein. Habt da mal ein Auge drauf. Und ich möchte es jetzt in dem Sinne auch nochmal ganz am Ende sagen, herzlichen Glückwunsch auch an den VfL Wolfsburg, die Frauenmannschaft, die hochverdient den deutschen Meistertitel gewonnen hat. Mit einem 10:1-Sieg gegen Jena. Vorzeitig.
Gut.
Dann, jetzt seid ihr sprachlos.
Jetzt sind wir fast sprachlos. Jetzt kommen noch die TV-Tipps. Ich glaube, heute den Abend, den klammern wir mal aus, bis die Folge online sein wird, wird wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, noch die zweite Halbzeit von Fabi Liverpool gegen Aston Villa, glaube ich, laufen. Ne? Da wirst ja wahrscheinlich Jürgen Klopp die Daumen drücken.
Es läuft spanische Liga, läuft auch. Und ich bin ja eher immer pro Spanien. Aber klar, Liverpool ist eine Option. Primera Division ist eine Option. Es gibt viele Optionen.
Ja, heute noch. Und die beste Option können da morgen Abend wählen. Da ist nämlich in Italien Finale im Pokal zwischen Juve und Inter Mailand. Lege ich euch sehr ans Herz.
Sir, du schaust jetzt noch Young Boys Band gegen St. Gallen?
genau das werde ich tun, richtig.
Und am Freitag drücken wir alle den Deutschen bei der Nationalmannschaft im Eishockey die Daumen. Die haben nämlich das Auftaktspiel gegen Kanada bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland. So, genug der TV-Tipps und dann würde ich sagen, danke Jungs, hat wieder Spaß gemacht. Zweimal müsste er uns noch ertragen, denke ich mal. Wir haben noch das Champions-League-Finale, die Relegation in den DFB-Pokal und dann ja, haben wir, glaube ich, unsere erste Podcast-Saison soweit eigentlich ganz gut fürs erste Mal, denke ich, abgeschlossen. Und
wir müssen die Hörer bewerten.
Ne? Aber uns macht es ja weiterhin Spaß und ja, wir werden auch die nächsten zwei Wochen dann auch nochmal zusammenkommen und ein bisschen was abliefern. In diesem
so
Sinne,
aus. Einen ich schönen muss ins Abend. Ruhrgebiet.
Du musst ins Ruhrgebiet. Gute Fahrt.
Ich muss ins Ruhrgebiet. Danke.
Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.